Aber da war mir dann halt auch schnell klar, dass es für mich schwer wird, mich in der ersten Mannschaft durchzusetzen. Und deswegen habe ich dann einfach gedacht, dass ich was Neues wagen muss und einfach einen neuen Weg gehen muss und die Mannschaft zu wechseln.
Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ.
Werbung.
Genauso spannend wie deine Lieblingspodcasts sind auch unsere Mitarbeiterbenefits bei der Sparkasse Emsland. Erkundige dich jetzt und bewirb dich auf einen unserer zahlreichen Jobs. Sparkasse Emsland, so 2024.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir euch wieder bei Rasenschnack, deinem SV Meppen Podcast, begrüßen dürfen. Mein Name ist Dieter Krämer und unser heutiger Gast spielt seit dem Sommer beim SV Meppen. Er wird am 20. November 23 Jahre alt, stand in allen Pflichtspielen auf dem Platz, trägt die Rückennummer 20, ist auf vielen Positionen einsetzbar und wurde bei Fortuna Düsseldorf ausgebildet. Wir sagen Hallo, Nikel Tuğlu.
Hallo und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Ja, Nikel, sag mal, die Nummer 20, hat das eine Bedeutung für dich, diese Rückennummer?
Nee, es hat keine großartige Bedeutung. Also ich habe eigentlich immer die Nummer 4 gehabt, die war aber leider schon vergeben und dann habe ich mich einfach für die 20 entschieden, weil die noch frei war.
Ah, okay. Ja, lass uns vielleicht zunächst einmal über das vergangene Spiel sprechen gegen Phoenix Lübeck. Es gab ein 1:1 am vergangenen Sonntag. Ja, mit so ein bisschen zeitlichem Abstand. Was sagst du zur Leistung und vor allen Dingen auch zum Ergebnis?
Ja, es war auf jeden Fall ein herber Rückschlag, dann am Ende da noch das Tor zu kassieren. Aber trotz alledem kann man sagen, dass es ein sehr guter Auftritt von uns war. Unser bester Auftritt auswärts bisher. Und wenn wir da einfach unsere Chancen noch besser genutzt hätten, dann wäre das auch ein klarer Sieg für uns gewesen.
Mhm. Ja, was hattet ihr euch nach diesen vorherigen Auftritten, wo ja im Prinzip die Siege auch gefehlt haben und manchmal vielleicht die Leistung auch nicht unbedingt gestimmt hat, was hattet ihr euch explizit jetzt für den Auswärtsauftritt vorgenommen und was habt ihr davon umgesetzt?
Wir wissen auf jeden Fall über unsere Qualitäten und unser Trainer hat auch immer oft gesagt, dass wir diese Qualitäten einfach immer, egal zu welcher Zeit und egal an welchem Ort, umsetzen und zeigen müssen. Und das wollten wir einfach raushauen und zeigen, dass wir es auch auswärts können.
Mhm. Es gab mehrere umstrittene Szenen, unter anderem natürlich die gelb-rote Karte gegen Jonas Fädler, aber vor allen Dingen auch die Szene gegen Lübecks Toni Lisieur, als er schon gelb verwarnt gegen Marek Jansen da einen Foul gespielt hat. Die Hand war dann im Gesicht von Marek Jansen, der dann auch behandelt werden musste. Wie hast du das auf dem Platz wahrgenommen? Hätte er dafür vom Platz fliegen müssen?
Ja, also für mich war das auf jeden Fall gelb-rot, also das Glas klar. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie gesehen, dass die ihn dann auswechseln wollen. Und ja, also es war für mich einfach skurril.
Ja, du spielst es an, der sollte dann ausgewechselt worden, werden. Da wollte Phoenix Lübeck besonders clever sein. Warum gibt es da keine gelb-rote Karte in dem Fall?
Ich verstehe es bis heute nicht. Also ich habe wirklich, wir haben auch dann nach dem Spiel gesprochen und auch mit dem Schiedsrichter gesprochen und einfach auch keine klare Erklärung dafür bekommen. Ich glaube einfach, dass es auch ein bisschen einfach in der hitzigen Phase dann einfach Überforderung war oder ja, keine Ahnung, ist schwer zu sagen.
War natürlich eine riesen Enttäuschung, dann in der Nachspielzeit im Prinzip in der letzten Sekunde noch den Ausgleich zu bekommen. Ihr seid dann danach zu den Fans hin. Es gab dann noch Applaus. Wie hast du das wahrgenommen? Wie haben die euch da empfangen nach diesem Auftritt?
Ja, also es ist klar, dass man, wenn man so spät das Tor kriegt, einfach enttäuscht ist. Aber ich denke, dass man trotzdem gesehen hat, dass wir es auf jeden Fall alles rausgehauen haben und es besser machen wollten. Und deswegen, das macht einfach Mut auf mehr und wir blicken jetzt auf jeden Fall auf Samstag und wollen da den Sieg holen.
Dann kommen, wie muss man sich das vorstellen, kommen alle nach und nach in die Kabine, nach so einem späten Nackenschlag, wie ist dann die Stimmung in der Kabine? Spricht überhaupt jemand? Wie hast du das dann erlebt?
Ja, also es war auf jeden Fall erstmal ruhig. Ich denke, dass jeder das erstmal auf seine Art und Weise verarbeiten wollte und dann aber mit Absprache mit Trainer und Jonas Fehde, unserem Kapitän, einfach auch Aufmunterung und einfach zeigen oder gesagt bekommen, dass wir es einfach am Samstag nochmal die Chance haben, es besser zu machen.
Also sowohl der Trainer als auch Jonas haben dann noch kurz zur Mannschaft gesprochen.
Genau.
Ja. Ah, okay. Ja, dann gab es ja nach dem Spiel bei der PK diese Auseinandersetzung zwischen den beiden Trainern. Was habt ihr davon eigentlich mitbekommen?
Nicht wirklich viel. Also unser Trainer hat uns dann nach dem Spiel, nach der Pressekonferenz gesagt, dass es einfach Komplikationen gab mit dem anderen Trainer. Gesehen haben wir es nicht. Ich weiß auch nicht genau, was da vorgefallen ist, aber ja.
Möglicherweise hast du vielleicht jetzt schon in den letzten Tagen das Video gesehen. Was sagst du dazu, wenn ein erwachsener Mann dem anderen die Hand hinhält und der andere dann den Handschlag verweigert?
Das ist für mich komplett unverständlich, aber ja, jeder geht anders mit nach so einem Spiel um und ja, muss man akzeptieren.
Ja. Es ging ja da vor allen Dingen auch um die Szene mit dem Lesür, über die wir gerade schon gesprochen haben. Da haben die Lübecker ja moniert, dass ihr sozusagen eine Karte gefordert habt. Man hat auf dem Platz schon gesehen, dass ihr natürlich irgendwie was von dem Schiedsrichter erwartet habt, eine Reaktion, ja. Was ja vielleicht auch üblich ist, wenn man auf dem Platz steht, auch in der Emotion. Ja. Aber hast du das wahrgenommen, dass da die Bank irgendwie besonders mitgegangen ist? Das war nicht meine Wahrnehmung.
Nee, meine auch nicht. Also natürlich, wir spielen auf dem Platz, fordern da eine Reaktion vom Schiedsrichter, was meiner Meinung nach auch ganz normal ist. Hätten die Gegner, denke ich mal, genau gleich gemacht. Und ja, dass dann nichts passiert, das war für uns einfach komplett unverständlich. Und dass er dann noch ausgewechselt wird. So, also natürlich wollten wir da schon was vom Schiedsrichter sehen.
Ja. Ja, lass uns mal über dich und den SV Meppen sprechen. Du bist dann im Sommer von Viktoria Berlin ins Emsland gekommen. Wie oft warst du vor deiner Zusage in Meppen? Oder schaut man sich das überhaupt vorher an, bevor man dann den Verein wechselt?
Genau, ja, ich war vorher zweimal hier mit meinem Vater und meinem Berater. Und da wurde uns natürlich alles gezeigt, hier von Trainingsplätzen bis Kabine und Stadion natürlich. Und ja, also habe ich mir schon einen ganz guten Einblick verschaffen können.
Wer zeigt das dann?
Das war mit meinem Berater, meinem Vater, David Rysogic und Adrian Alipur, genau, damals noch.
Ja. Okay, du bist dann von der Hauptstadt ins Emsland gewechselt. Wie schwer ist das und wie wichtig oder unwichtig ist einem als Fußballer überhaupt die Größe der Stadt, in der man spielt, im Gegensatz zu den Ambitionen, die der Verein vielleicht hat?
Also das Ding ist, dass ich komme gebürtig aus Ratingen, und also aus einem kleinen Dorf in Ratingen, und da ist es so ähnlich wie hier. Und deswegen war es jetzt nicht so was Neues für mich. Natürlich ist das ein krasser Unterschied zu Berlin. Aber ja, wie wichtig das ist. Also für mich steht auf jeden Fall Fußball an erster Stelle. Und deswegen, ich habe mir das hier angeguckt und auch Videos gesehen mit den Fans und so weiter. Und da war für mich schnell klar, dass ich hier gerne spielen möchte.
Ja, der Wechsel ist aber trotzdem dann relativ spät eigentlich zustande gekommen, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Die Mannschaft war schon mit der Vorbereitung angefangen, als du gekommen bist. Ist der SV Meppen erst so spät auf dich zugekommen oder haben die Verhandlungen einfach länger gedauert?
Ja, am zweiten Trainingstag war ich dann das erste Mal hier. Und ja, die Verhandlungen haben halt ein bisschen länger gedauert.
Genau. Okay. Ja. Weil ihr euch nicht einig werden konntet mit der Viktoria oder weil es dir einfach um einige Dinge ging, die dir wichtig waren?
Es ging mir auf jeden Fall um einige Dinge, die mir natürlich auch wichtig waren. Aber ja, wir wollten halt einfach, dass alles perfekt passt, bevor ich mich für den nächsten Schritt entscheide. Genau.
Okay. Ja, was hat dich dann am Ende überzeugt? Waren es die Gespräche mit dem Trainer Adrian Alipur oder vielleicht auch mit dem sportlichen Leiter David Versogic, der im Prinzip die Vision oder dieses Projekt oder wie auch immer man es nennen möchte, dann ja auch vertreten will?
Sowohl als auch. Also ich fand generell einfach dieses Projekt, das hat mich total angesprochen, und als ich dann einfach Szenen gezeigt bekommen habe, wie was hier los ist bei Heimspielen und so weiter, das war ich halt auch einfach nicht gewohnt, und das war einfach etwas, was mich sehr davon überzeugt hat, hier einfach spielen zu wollen.
Ja, wir haben im Vorfeld gerade schon drüber gesprochen. Erzähl mal, wie viele Leute bei den Heimspielen von Viktoria Berlin waren in der Regionalliga Nordost?
Ja, also das kann man auf jeden Fall nicht mit hier vergleichen. Also Heimfans sind da echt sehr wenig gewesen. Unter 100, denke ich mal. Und ja, deswegen, das ist schon auf jeden Fall immer Gänsehaut, wenn ich hier auf den Platz gehe.
Ja, David Versogic sagte bei deiner Vorstellung, mit Nickel bekommen wir einen schnellen und sehr robusten Innenverteidiger, der in jungen Jahren schon viel Regionalliga-Erfahrung hat. Zudem hat er mit seinen 22 Jahren noch großes Entwicklungspotenzial. Du seist der absolute Wunschspieler. Beschreibt dich das ganz gut?
Also ich denke schon, dass ich auf jeden Fall robust bin und eine gewisse Schnelligkeit mitbringe. Und deswegen wird schon sein, dass mich das sehr gut beschreibt.
Ja. Okay. Ja, welchen Plan hatte Adrian Alipur mit dir? Er wird dir auch irgendwie gesagt haben, okay, wo er dich sieht, wo er dich einsetzen möchte, wie er sich die Saison vorstellt. Ja. Hat er dir einen Stammplatz in Aussicht gestellt?
So genau gesagt wurde das jetzt nicht, aber mir wurde halt schon gesagt, dass man mich unbedingt haben möchte, wie du auch gerade schon gesagt hast, dass ich der absolute Wunschspieler bin und halt als Karademir-Ersatz auch gelten soll. Und ja, das hat mich dann auch im Endeffekt dann überzeugt, das zu sehen halt, dass man mich so unbedingt hier haben möchte. Und ja.
Du hast dann innerhalb von wenigen Wochen im Prinzip schon den zweiten Trainer dann erlebt mit Lukas Beniermann. Ja. Er hat ja dann auch angekündigt, als er dann den Job übernommen hat, dass er mit jedem Spieler auch sprechen möchte. Hat er mit dir dann sicherlich auch das Gespräch geführt.
Genau.
Zuvor warst du ja eher Ersatzspieler unter Adrian Alipur und er hat dich in die Startelf geholt. Was hat er vielleicht auch von dir erwartet oder welche Rolle konnte er dir dann auch aufzeigen?
Ja, wir haben erstmal darüber gesprochen und Lukas hat mir halt gesagt, dass er sich mich auch gut in anderen Positionen vorstellen kann. Und da habe ich ihm halt auch gesagt, Trainer, ganz ehrlich, im Endeffekt möchte ich auf dem Platz stehen und ich mache das egal auf welcher Position. Und ja, so lief eigentlich unser erstes Gespräch ab dann.
Ja, okay. Lukas hat ja auch mal gesagt, dass er den Spielern Entscheidungshilfen geben will, aber letztendlich sollt und müsst ihr natürlich auf dem Platz dann die eigenen Entscheidungen treffen. Wie ist das? Wie geht er als Trainer mit Fehlern vielleicht auch um? Und habt ihr auch das Gefühl, dass ihr unter ihm auch Fehler machen dürft?
Auf jeden Fall. Ich denke, wenn man sich die Mannschaft anguckt, das ist eine junge Mannschaft und es ist klar, dass Fehler passieren und diese Fehler müssen auch passieren, dass wir einfach daraus lernen und besser werden können. Und deswegen, also ich denke nicht, dass einer in der Mannschaft Angst hat, Fehler zu machen, sondern er ist bei uns so, der steht der Entwicklungsprozess im Vordergrund, dass jeder besser werden will. Und ich denke, dass das unter Lukas auf jeden Fall bisher gut funktioniert.
Er wirkt ja immer offen, ehrlich und freundlich. Hast du Lukas Beniermann auch schon mal böse erlebt?
Ja, klar. Klar, jeder Trainer kann auch böse sein. Und deswegen, also nach, vor allem wenn man sich unsere Auswärtsbilanz anguckt, war das schon immer ein Thema, was natürlich auch auf Unmut gestoßen ist. Und deswegen, da wird dann schon auch klarer und deutlicher gesprochen. Ja.
Wahrscheinlich insbesondere nach dem Spiel bei St. Pauli 2.
Genau.
Wo er selber irgendwie auch keine Erklärung so richtig dafür hatte, warum der Auftritt so schwach war, oder?
Ja, genau.
Sprechen wir mal ein bisschen über deinen Werdegang. Du hast es gerade schon mal angesprochen. Du bist in Ratingen geboren, also in Nordrhein-Westfalen. Das ist gar nicht so weit entfernt von Düsseldorf.
Genau.
Knapp 90.000 Einwohner. Wann hast du mit dem Fußball angefangen?
Ich habe mit dem Fußball angefangen, da war ich so ungefähr vier, fünf Jahre. Aber damals hatte ich natürlich noch nicht so viel mit Fußball am Hut. Ich erinnere mich noch, damals auf den Ascheplätzen war ich eher mit Sandburgenbauen beschäftigt, als Fußball zu spielen. Aber ja, meine Eltern haben mich halt angemeldet, weil mein großer Bruder vorher Fußball gespielt hat. Und ich wollte immer das machen, was mein Bruder macht. Und deswegen habe ich dann auch Fußball gespielt.
Ja, okay. Warst du denn immer Defensivspezialist oder hast du auch auf anderen Positionen gespielt?
Nee, ich war Stürmer früher. Ich habe die Tore gemacht, bis ich dann mit 9 Jahren zu Fortuna gekommen bin. Da wurde ich dann aufgrund meiner Größe damals in die Innenverteidigung gesteckt oder in die Verteidigung gesteckt.
Ah, okay. Aber das stelle ich mir auch schwierig vor. Ich meine, wenn man selber Stürmer gewesen ist und dieses Gefühl hat, dass man Tore erzielen kann und dieses Glücksgefühl und dann irgendwann Defensivspieler zu sein, das muss doch am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen komisch gewesen sein.
Ja, am Anfang war ich auch überhaupt nicht zufrieden damit. Aber mit der Zeit habe ich dann auch gemerkt, dass ich diese Position sehr gut spielen kann. Und da auch einfach bessere Chancen habe, weiterzukommen als Stürmer. Und deswegen habe ich das dann komplett angenommen und einfach verinnerlicht. Ja.
Okay. Wie und wo wurdest du dann entdeckt von der Fortuna?
Mein Bruder ist damals zu Fortuna gewechselt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich wollte immer machen, was mein Bruder macht. Und dann bin ich halt auch zu Fortuna gegangen, ins Probetraining erst. Weil ich, glaube ich, mit 8 Jahren das erste Mal da, habe 1 Jahr Probetraining gemacht, wurde aber nie genommen und bin dann erstmal noch zu einem kleineren Verein in Düsseldorf gewechselt, SG Unterrath. Und dann in einem Turnier haben wir gegen Fortuna gespielt und da habe ich dann ein paar Tore gemacht. Und dann wurde ich von Fortuna halt nochmal neu gesehen und dann wollten die mich auch haben. Mhm. Und dann bin ich zu Fortuna gegangen und die ganze Jugend da durchgemacht.
Genau. Mhm. Dein Bruder spielt auch heute noch Fußball, oder?
Nee, mein Bruder hat erst bei Fortuna gespielt, ist von da dann zu Dortmund, hat dann aber viel Verletzungspech gehabt und ist dann einen anderen Weg eingeschlagen, also hat dann Abstand vom Fußball genommen.
Okay, also du hast ja bei der Fortuna dann alle Jugendteams durchlaufen, 2019 deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Ja. Die offizielle Begründung war wegen herausragender Leistung in einem außergewöhnlich starken U19-Jahrgang. Ja. Du hast einen längerfristigen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Ja, wie ist das für einen jungen Kerl, wenn man dann auf einmal einen Profivertrag unterschreibt? Das ist doch wahrscheinlich erstmal so ein Jackpot-Gefühl, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, ich war gerade 17 und mir war eigentlich schon vorher klar, dass ich einen Profivertrag kriegen werde. Aber als das dann wirklich soweit war, das war einfach pures Glücksgefühl. Und ja, also ich sag mal so, im jugendlichen Leichtsinn denkt man sich dann, man hat es geschafft. Und ja, aber natürlich gehört da noch ein bisschen mehr dazu.
Hm. Ja, das kannst du jetzt vielleicht ein bisschen erklären. Ja, du hast dann in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West gespielt. Wie nah dran warst du an den Profis und warum hast du es dann am Ende nicht geschafft?
Ja, also ich habe eigentlich immer, also unter der Woche meistens mit den Profis mittrainiert und war eigentlich schon sehr nah dran, aber hatte auch sehr viel Verletzungspech. Also ich weiß noch, wir waren im Trainingslager und dann habe ich erstmal über Leistenschmerzen geplagt, bin dann zum Arzt und da hat sich dann rausgestellt, dass ich eine schlimme Hüftfehlstellung habe. Und genau, da habe ich eine OP gemacht und durfte erstmal 10 Monate kein Fußball spielen. Und ja, das war einfach dann auch nach der Verletzung schwer für mich, da wieder reinzukommen. Und genau, da habe ich in der zweiten Mannschaft gespielt. Aber da war mir dann halt auch schnell klar, dass es für mich schwer wird, mich in der ersten Mannschaft durchzusetzen. Und deswegen habe ich dann einfach gedacht, dass ich was Neues wagen muss und einfach einen neuen Weg gehen muss und die Mannschaft zu wechseln.
Mhm, okay. 10 Monate kein Fußball spielen, das ist ja auch hart für jemanden, für den Fußball im Prinzip der Alltag ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war dann gerade auch fertig mit der Schule und habe halt von da an nur Fußball im Kopf gehabt. Und dann gehst du mit den Profis mit ins Trainingslager, willst dich natürlich zeigen und zeigen, dass du da auch mithalten kannst und dahin gehörst. Und dann nochmal so ein Rückschlag, das war schon sehr hart für mich, auf jeden Fall, ja.
Mhm. Ja, du hast dann einmal im Zweitligakader gestanden, bist dann 2022 dann gegangen. Ja, welche Optionen liegen dann auf dem Tisch, wenn man sozusagen den Sprung eigentlich nicht geschafft hat in den Profikader? Wie viele Optionen hattest du dann in dem? War Meppen auch schon eine damals oder eher noch nicht?
Nee, also mit Meppen waren wir damals noch nicht in Kontakt. Aber wir haben schon mit mehreren Mannschaften gesprochen, auf jeden Fall. Weil für mich war einfach auch wichtig, dass ich komplett auch weg von zu Hause komme, dass ich alleine wohne, dass ich halt auch menschlich einfach wachse. Und deswegen habe ich mich dann am Ende für Victoria Berlin entschieden.
Aber da hätte man doch nicht so weit wegziehen müssen.
Ja, ja. Ja, irgendwie war es damals einfach für mich die beste Option.
Ja, okay. Ja, die waren ja gerade aus der dritten Liga abgestiegen,
genau,
Victoria
das
Berlin.
Kam auch dazu, ja.
Ja, du hast dich also auch für die Regionalliga Nordost entschieden. Nun gibt es da viele tolle Fans, aber man weiß auch, es gibt den einen oder anderen Verein, der da eher so ein paar Unverbesserliche hat, die sich da auch so ein bisschen auslassen. Bist du da auch irgendwie von Anfeindungen verschont geblieben oder hast du da auch Dinge erlebt, die nicht so toll waren?
Natürlich hat man immer mal wieder auch nachspielen dann Dinge gehört, aber bei mir ist es immer so, also wenn ich auf dem Platz stehe, ich blende das so ein bisschen aus, ich spiele einfach meinen Fußball und so, mich interessiert das nicht. Also es kann schon sein, oder ich habe auch gehört, dass Sachen passiert sein sollen, aber im Spiel blende ich das einfach aus und deswegen, also in meinem Kopf war das nicht.
Also im Prinzip so ein bisschen die Ohren auf Durchzug,
genau,
geschaltet.
Ja,
okay. Also du hast es auch nicht mit nach Hause genommen? Und
nee,
dann
überhaupt nicht. Also das prallt komplett an mir ab. Das ist mir egal.
Okay. Ja, du bist jetzt 22 Jahre alt, bist in Meppen in allen 17 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen, 15 Mal in der Regionalliga und jeweils einmal im DFB-Pokal und NFV-Pokal. Wie zufrieden bist du jetzt mit dieser Bilanz, mit dieser Zwischenbilanz?
Ja, auf jeden Fall sehr zufrieden. Also der Anfang war schwer für mich, da ich auch am Anfang in der Vorbereitung nicht ganz frei spielen konnte, da ich auch von Verletzungen ein bisschen verfolgt wurde. Aber jetzt fühle ich mich topfit und ich freue mich einfach auf dem Platz, ich freue mich immer auf dem Platz stehen zu können und der Mannschaft zu helfen.
Mhm. Pendelst du zwischen Rating, Düsseldorf und Meppen oder bist du ins Emsland gezogen?
Ich bin ins Emsland gezogen. Natürlich bin ich auch oft zu Hause in Ratingen, an freien Tagen meistens, aber genau, ja.
Okay, dann wollen wir uns mal anhören. Wir haben einen Teamkollegen gefragt zu Nikel Tuğlu. Und zwar ist das Stefan Rankic, dein Kollege aus der Innenverteidigung. Wir haben nach dem Spiel gegen Holstein Kiel, deswegen nicht wundern, wenn da Hintergrundgeräusche zu hören sind, mit ihm mal über dich gesprochen. Mhm. Und das wollen wir uns mal ganz kurz anhören.
Ja, Nick gefällt mir, weil er so ein Spielertyp ist, ähnlich wie ich, der immer 100% gibt, egal wo er spielt. Man kann auch ihn ins Tor stellen, der gibt 100% und das gefällt mir und der macht es überragend.
Ja, würdest du gerne mal im Tor spielen?
Nee, also Torwart, damit habe ich nichts am Hut. Das überlasse ich dem Pünd und Schmidt.
Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist ja Fluch und Segen zugleich, wenn man ganz viele verschiedene Positionen spielen kann. Das kann ja auch manchmal darauf hinauslaufen, dass der Trainer sagt, ey, super Spieler, den kann ich auf die Bank setzen, weil ich kann ihn im Prinzip für jegliche Situation dann einwechseln. Aber du siehst es eher anders, du sagst, okay, mir ist es egal, Hauptsache ich spiele.
Genau, ja, also natürlich das Wichtigste ist für mich, auf dem Platz zu stehen. Und deswegen ist die Position eher zweitrangig für mich. Ja,
und wenn du es entscheiden dürftest, wo würdest du am liebsten spielen?
Also die meisten Spiele in meiner Karriere habe ich in der Innenverteidigung gemacht und deswegen denke ich, würde ich auch mit so Innenverteidiger gehen.
Ja, okay.
Oder was zentral ist auf jeden Fall, Innenverteidiger, Sechser, das ist das, ja, das die Sache.
Ja. Ja. Du hast im Sommer gesagt, als wir dich vorgestellt haben, dass dein Vorbild Sergio Ramos ist.
Genau.
Was gefällt dir besonders an ihm?
Einfach seine Mentalität und ich vergesse niemals die glorreichen Zeiten bei Real Madrid. Auch seine Tore und seine Aggressivität, das sind einfach Sachen, die mich, denke ich, auch so ein bisschen geprägt haben, da ich ihn immer verfolgt habe und einfach, ja, das, ich feiere das einfach.
Mm. Ja, so erlebt man dich ja auch auf dem Fußballplatz, dass du, sag ich mal, knackig in den Zweikampf gehst und immer so ein bisschen aggressiv bist. Aber so von deinem Charakter her, würde ich sagen, bist du eigentlich ein komplett anderer Typ als Sergio Ramos. Du bist hier nicht irgendwie unfair oder so.
Nein, ne? Unfair, ich versuche natürlich immer fair zu sein, das auch sehr wichtig im Fußball. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ja, alles andere würde ich mir schon von ihm abgucken. Ja.
Wir haben natürlich auch noch mit dem Trainer über dich gesprochen, mit Lukas Beniermann. Das war jetzt am Sonntag nach dem Spiel gegen Phoenix Lübeck. Und da wollen wir uns mal anhören, was er über dich sagt.
Mikel ist erstmal ein super Typ, der ganz viel Positivität in unsere Kabine bringt, in die Gruppe bringt. Der jede Aufgabe annimmt, wenn wir über Sportliche reden. Eine große Defensivlust hat, also in der Defensive alles spielen kann, eine ganz hohe Zweikampfquote hat. Alles, was er hat, legt er auf den Platz, nimmt alles an. Einfach eine Riesenbereicherung für unsere Mannschaft, sportlich und menschlich.
Ja, du sprichst es an, gerade auch in der Kabine, er hat so eine positive Ausstrahlung, das kommt wahrscheinlich in der Mannschaft insgesamt gut an, oder?
Ja, sehr beliebt und am Ende ist es ja so, man kann Dinge immer auf verschiedene Weisen sehen und Nikel sieht eigentlich alles immer positiv und das gibt uns viel und ist entsprechend auch beliebt in der Gruppe, klar.
Ja, ja, woher kommt das? Woher kommt diese positive Einstellung zu nahezu allen Dingen, vielen Dingen? Hat das mit Erziehung zu tun? Ist das also deine Grundeinstellung? Ist das dein Leben, was du so bislang gelebt hast? Woher kommt das?
Auf jeden Fall Erziehung, würde ich sagen. Mein Vater ist auch ein Mensch, der wirklich gefühlt den ganzen Tag nur am Lachen ist. Und der gibt uns das natürlich mit und ja, das habe ich einfach mein ganzes Leben lang so mitverfolgt.
Okay. Du warst ja kürzlich auch mit der Mannschaft beim Sponsorenabend dabei in Haaren. Mhm. Ich denke, da hat man auch gemerkt, dass natürlich die Fans hinter euch stehen, aber auch die Sponsoren, die natürlich auch vielleicht auch ein bisschen was von euch erwarten. Ja. Spürt man da dann auch eine besondere Verantwortung?
Auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, ich kannte das vorher so nicht. Und dann einfach zu sehen, wie viel da wirklich dahinter steckt und dass nicht nur einfach Fußballspielen ist, sondern dass halt gefühlt wirklich eine ganze Stadt hinter oder verfolgt, was man macht und will, dass man Erfolg hat, dann ist das natürlich Ansporn, einfach mehr zu machen.
Genau. Du hast ja auch in der U23 von Togo gespielt.
Ja.
Genau. Wie kam es dazu?
Da kam einfach irgendwann Post und ich wurde dann nominiert und ja, es war eine coole Erfahrung und war auf jeden Fall echt schön, da zu sein. Ja.
Okay. Geht es dann noch weiter oder ist das Kapitel erstmal beendet jetzt?
Erstmal beendet. Ich denke, dass ich aus der U23-Regel so langsam auch rausfalle. Also wäre der nächste Schritt die A-Nationalmannschaft und ja, also da warte ich noch.
Ja, ich meine, wenn du irgendwann mit Meppen wieder in die dritte Liga aufsteigst, wer weiß, was da noch kommt.
Ne? Die Chancen auf jeden Fall höher.
Ja, das stimmt. Ja, Samstag steht dann das Spiel in Flensburg an, das zweite Auswärtsspiel in Folge. Es ist schon das Rückspiel, das Hinspiel ist 1-1 ausgegangen. Welche Erinnerungen hast du an das erste Duell?
Also Flensburg war auf jeden Fall ein guter Gegner, die alles rausgehauen haben, die eklig zu bespielen sind. Ich denke, dass vor allem, das, weil wir bei denen spielen, dass das auf jeden Fall kein einfaches Spiel wird. Aber mit dem Hintergrund, dass wir letzte Woche so ein gutes Spiel gemacht haben und wir einfach auch bewusster sowas jetzt angehen, denke ich auf jeden Fall, dass wir da wieder ein gutes Spiel machen werden. Und das Ziel ist auf jeden Fall, wieder 3 Punkte zu holen.
Und das Hinspiel, was hast du da für eine Erinnerung, wie das gelaufen ist?
1-1. Ich habe, glaube ich, also ich wurde kurz vor Schluss eingewechselt. Und die haben es uns auf jeden Fall sehr schwer gemacht.
Nun ist es ja so, das war jetzt das 7. Auswärtsspiel in Lübeck für Nyx Lübeck. Ihr habt leider aus Fansicht auch nur einen Auswärtssieg bislang geschafft. Wenn man auf gegnerischen Plätzen nicht so viele Punkte holt und zu Hause aber im Prinzip alles weghaut, alles gewinnt, wie sehr ärgert ihr euch darüber?
Extrem. Also wir wissen, dass wir mit unserer Qualität auf jeden Fall viel höher stehen könnten, als wir es gerade tun. Und dann ist das natürlich einfach ärgerlich und man blickt dann zurück und denkt sich, ah, da haben wir Punkte liegen lassen, unnötig. Und ja, aber das kann man, im Endeffekt ist das Vergangenheit. Wir wollen einfach nach vorne gucken und es jetzt besser machen, wie wir es auch jetzt schon angefangen haben gegen Phoenix. Natürlich ärgern wir uns, dass wir da auch nicht gewonnen haben, aber wir blicken einfach nach vorne und ich denke, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
Was war für dich da jetzt auch in Lübeck? Ich meine, das war wirklich eins der besten Auswärtsspiele in dieser Saison. Was war anders als in vorherigen Spielen? War es auch ein bisschen die Einstellung, vielleicht auch ein bisschen die Zweikämpfe, die ihr anders angenommen habt?
Auf jeden Fall. Man sieht dann einfach, dass dieses Feuer, das wir hier auch heim erleben, dass das auswärts dann, also wir haben vorher gesagt, dass wir uns auswärts auf jeden Fall auch auf die Basics konzentrieren wollen, was einfach Zweikampf ist, Laufstärke und solche Sachen. Und das hat man dann gesehen, dass wir das auf jeden Fall gezeigt haben.
War es dann in den vorherigen Spielen vielleicht auch ein bisschen eine Einstellungsgeschichte, weil man natürlich, man hat nicht diese große Kulisse, diese große Unterstützung, es ist ein anderer Platz, es ist eine kleinere Mannschaft, dass man vielleicht mit ein bisschen weniger Prozenten versucht hat, das Ding zu gewinnen?
Vielleicht auch einfach, dass wir uns ein bisschen zu sehr auf unsere Qualitäten verlassen haben und diese Sachen dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und das kann man schon sagen, ja.
Ja, wagen wir noch mal einen kurzen Ausblick. Der SV Meppen möchte zurück in die dritte Liga, spätestens 2026. Wie beurteilst du eure Chancen in dieser Saison?
Wir haben natürlich am Anfang jetzt schon ein paar Punkte liegen lassen und der Abstand zu Havise ist da. Aber wir haben auf jeden Fall noch lange nicht aufgegeben. Die Saison ist noch lang und unser Ziel ist natürlich weiterhin alles rauszuhauen, alle Punkte zu holen am besten. Und ja, dann gucken wir, wie es läuft.
Ja. Wenn ihr Meister werden solltet, müsstet ihr noch die Relegation gegen den Nordostvertreter spielen. Das ist derzeit, ist da Lok Leipzig Tabellenführer. Die haben 11 Siege und 3 Unentschieden auf dem Konto. Ich kann mir vorstellen, dass du die Mannschaft noch ein bisschen kennst von Lok Leipzig. Was zeichnet die aus?
Ja, es ist auch, also ich sag mal, bei Lok Leipzig zu spielen, ist auf jeden Fall nicht einfach. Das ist auch eine sehr zweikampfstarke Mannschaft. Also letztes Jahr haben wir beide Spiele gegen Lok gewonnen. Also
ohne Fans.
Ohne Fans. Also ich kenne die noch relativ gut, aber ja, es ist eine gute Mannschaft. Aber im Endeffekt denke ich, dass wir, wenn wir da hinkommen, auf jeden Fall auch gute Chancen haben.
Das eine sind die Ziele mit der Mannschaft. Wie sind deine persönlichen Ziele beim SV Meppen?
Beim SV Meppen? Ich möchte einfach jetzt die Saison, so wie sie jetzt gestartet ist, einfach weiter durchziehen, viele Spiele machen. Und ich muss jetzt auf jeden Fall auch erstmal aufpassen, da ich 4 gelbe Karten habe. Das ist immer ein bisschen eklig, aber ja, ich möchte einfach Gas geben und hier eine schöne Zeit haben. Ja.
Okay. Nikel, vielen Dank, dass du dir die Zeit für den Rasenschnack genommen hast. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dir persönlich und dem SV Meppen wünschen wir natürlich alles Gute. Ja, das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Nikel Toglu. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Sehr gut, dank dir.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ, findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.